herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wir haben gerade das Lied gesungen, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. Und ich habe einen Text ausgesucht, wo ich lang mit mir mich am Fragen war, nimmst du ihn oder nimmst ihn nicht? Und ich habe ihn genommen. Ich denke, dass ihr seid stark genug, auch solche Texte in der Bibel einmal zu verstehen. Wahrscheinlich habt ihr noch nie eine Predigt darüber gehört. Und in einer Zeit, wo man sagt, hier auch in vielen Gemeinden, Daddy und so, zu Gott und so, ein Text, wo die Heiligkeit Gottes gezeigt wird und viele Sachen, die wir vielleicht nicht so richtig verstehen oder wo wir das vieles nicht nachvollziehen können, die wird hier genannt. Und zwar lese ich aus Apostelgeschichte aus dem Kapitel 4, die Verse 32 bis Kapitel 5, Vers 11. Apostelgeschichte 32, 32 bis 5, 11. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, das war die erste Gemeinde, ne, waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass er etwas von seiner Habe sein eigen nennte, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch kein Bedürftiger unter ihnen, denn so viele Besitz vom Acker oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften, legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie jeder Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ein Mann aber mit Namen Ananias mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut oder ein Acker und schaffte von dem Kaufpreis etwas beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Ananias, warum hast du das dem Satan, der dein Herz erfüllt, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes etwas beiseite geschaffen hast? Bliebe es nicht dein, wenn du es unverkauft lässest, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach dem Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sagt mir, ob ihr für so viel Geld das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als sie die jungen Männer hineinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Ananias und Sapphira? Wer kennt sie nicht aus der Jungschar? Aber wer hat schon mal eine Predigt für Erwachsene darüber gehört. Wenn Gott jedes Mal alle Menschen, die so nach außen hin tun, als ob, so strafen würde, wer wäre da noch am Leben? Zwei tiefgläubige Mitarbeiter, Ananias und Sapphira. In der Urgemeinde war eine Erweckung ausgebrochen. Und wir haben es gelesen, die große Taten, Leute wurden geheilt, der Heilige Geist hat gesprochen direkt zu den Leuten. Und es ging so richtig vorwärts, wie in einer Erweckung es eben ist. Und dann kommt in diese ideale Gemeinde, dieses Bild, was wir uns immer von einer idealen Gemeinde merken, kommt zum ersten Mal etwas vor, das nicht so ideal ist. Und das ist die Realität. Tiefgläubige Mitarbeiter in der Gemeinde. Solche Christen wären in jeder Gemeinde willkommen. Wie kam das eigentlich dazu, dass sie sich dazu verleiten ließen? Nach außen etwas darzustellen, was in Wirklichkeit gar nicht da war. Ich denke, es kam dadurch, dass sie dem Beispiel von Barnabas gefolgt sind. Barnabas war derjenige, der gesagt hat, hier, ich verkaufe einen Acker und das Geld, der Erlös, soll den Bedürftigen in der Gemeinde zukommen, damit keiner in Armut unter der Armutsgrenze leben muss. Und das haben sie gesehen und haben gesagt, ach, das wollen wir auch. Aber dann kam dieser Punkt dazu, so ein bisschen nehmen wir doch für uns noch weg. Wir wollen doch nicht ganz alles. Ah, das hätten die auch machen können. Aber nach außen hin sollte es aussehen, als ob sie alles weggegeben hatten. Also wir sehen hier, was nach außen, wie es aussieht und wie es im Herzen aussieht, dass da eine Diskrepanz war. Und das gab eben diese Probleme. Äußerlich waren sie voll dabei, äußerlich waren sie tiefgläubige Christen, aber in ihrem Herzen fand ein Kampf statt. Was ist es nach außen und wie sieht es in meinem Herzen aus? Und Petrus nennt das hier, warum habt ihr denn dem Satan eine Chance gegeben, euch zu verführen? Also Satan auf den Leim gegangen sozusagen. Was war das Problem? Es war, dass sie in ihrer menschlichen Begeisterung, in ihrer menschlichen Kraft so gemacht haben, als das von Gott wäre. Und es gibt auf christlichem Gebiet so eine Art Wettkampf oder Wettstreit nach außen hin, der sich auch in Gemeinden niederschlagen kann. Ein ganz praktisches Beispiel aus der Mission. In Japan gibt es nach jedem Gottesdienst ein Mittagessen. Und da waren verschiedene Frauen angefragt worden, was zu machen. Und bei kleinen Gemeinden, 20, 25 Leuten, da kann man das machen. Ne? Und dann hat eine Frau was aufgetischt. Und danach kam die Woche drauf eine andere Frau. Was hat die gemacht? Die hat auch richtig aufgetischt. Und wir haben gemerkt, dann in der dritten Woche kam noch jemand und die hat noch mehr gute Sachen. Hat mich ja gefreut, aber wir haben gemerkt, es kam zu einer Spirale, die immer stärker und immer stärker wurde und innerlich in den Leuten drin war. Wir haben nichts gesagt, aber es war wohl drin, jeder wollte das Beste und immer besser, bis wir festgelegt haben in der Gemeinde, als Gemeindeleitung, wir machen Suppe. Jeder muss Suppe machen. Dann gab es Suppe in einer Woche, Reis in der anderen. Und diese Schnellsuppen, Also Terrine, wie heißt eine Minute Terrine, zack, drüber, fertig. Einfaches Essen, es ging ja nicht ums Essen, es ging um die Gemeinschaft. Aber das steckte in den Herzen der Leute drin. Oder denk an eine Evangelisation. Da hatten wir eine Evangelisation geplant und dann hatten wir hinten so eine Liste gemacht und dann Frau so und so bittet, dass wir die und die und die, die bringen sie mit, die kommt mit, bitte betet für sie, für die drei Personen. Dann stirbt Herr so und so, der hat die eine Person mitgebracht und der hat fünf Personen mitgebracht und das war eigentlich gedacht als Gebetsanliegen. Dann haben manche gesagt, hallo, der bringt fünf mit, der nur ein. Und so war in den Herzen der Christen so diese, wie soll ich es nennen, dieser Kampf hat stattgefunden. Ist es nicht richtig? Ich weiß es. Und dann haben wir gesagt, um keinen Anstoß zu geben, nehmt die Liste ab und betet für die Leute so und sagt nicht, wer wen mitgebracht hat. Versteht ihr? Um was es da ging in den Gemeinden? Wo es eigentlich eine gute Sache war, aber das menschliche Herz ist so gepolt, also so eingestellt, dass es eben manchmal Dinge gibt, die dann zu so etwas führen können. Deshalb ist es so, dass Paulus im Epheserbrief folgenden Rat gibt. Epheser 6, 6 und 7. Das ist zwar gesagt an einen Arbeitsplatz, also, aber ich denke, das gilt auch für die Gemeinde. Da heißt es, als denn nicht mit Augendienerei als Menschen gefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Denn mit Gutwilligkeit tut es all dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, geht es darum, dass es gesehen wird oder dass ich groß rauskomme, wie in diesem Fall, oder darum, dass ich es zwischen mir und meinem Herrn ausmache. Ich denke, das ist eigentlich der eigentlich springende Punkt, dass es darum geht, was zwischen mir und dem Herrn geschieht und dass ich das auch ein Stück weit nach außen bringe und nicht in erster Linie für Menschen, für Gott und nicht für Menschen. Was für ein Punkt wurde von Petrus angesprochen. Er hat den beiden auch nochmal eine Chance gegeben, zumindest der Frau. Bei dem Mann glaube ich auch, dass er ihnen nochmal eine Chance gegeben hat, wenn wir Vers 7 und Vers 8 lesen, wo er fragt, gerade bei der Frau, und war das wirklich der Preis, für den ihr das verkauft habt? Und er sagt, ja, das hat sie vorher mit ihrem Mann abgesprochen. Ja, haben wir getan. Bewusste Lüge. Es wäre da noch die Möglichkeit gewesen zu sagen, nein, wir haben einen Teil behalten und es wäre überhaupt okay gewesen, kein Problem. Aber ganz bewusst zu lügen, ganz bewusst zu sündigen, ganz bewusst das zu tun, das hatte Folgen. Jesus fordert ja nicht den Verzicht auf alle Güter oder den totalen Verzicht, aber einfach, dass es von Herzen geschieht, dass von Herzen gegeben wird. Und ich denke, das haben wir jetzt auch gehört bei dieser Ansage schon. Wenn etwas gegeben wird, dann soll es von Herzen gegeben werden. Für Gott und nicht den Menschen. Als für das Reich Gottes, ganz bewusst. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an dem Punkt auch klare Sachen machen. Im Bereich Geld ist es sehr wichtig, auch richtig gut mit dem Geld umzugehen. Und ich sehe das halt auch bei den Asiaten, die nicht so an die, wie soll ich sagen, deutsche Mentalität gewöhnt sind, dass man eben auch Steuern zahlt. Sehr viele zahlen Bargeld los und ich weiß nicht, ich kann es nicht kontrollieren bei chinesischen Restaurants, wenn alles bargeldlos geht, was an den Staat abgeführt wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Und ich ermahne meine chinesischen Kollegen immer und sage, zahlt eure Steuern. Schaut, dass ihr, ja, dass ihr da klare Dinge macht mit dem Geld, dass da nichts hinten rumläuft. Das ist kein Zeugnis und das ist nicht gut. Denn wie hier zu sehen ist, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wegen diesem bisschen, was sie zurückbehalten haben, ich weiß nicht, wie viel es war, haben sie so viel riskiert. Es war es nicht wert. Ehrlich wert am längsten auch an diesem Punkt. Muss man einfach sehen. Sie wollten eigentlich beides. Sie wollten auf der einen Seite als gute Christen dastehen, auf der anderen Seite wollten sie doch auch ja, dem Mammon dienen sozusagen ein Stück weit. Beides geht nicht. Und wie gesagt, Petrus fragt sie und fragt jedenfalls die Frau, war das so? Und da wäre noch ein Punkt gewesen, dass sie sagt, nein, es war nicht so. Aber sie ist nicht umgekehrt, sie hat weitergemacht. Ich denke, dass Gott auch ganz bewusst diesen Punkt gibt, dass man umkehrt und Sünde bekennt. Und dann geht es einfach wieder weiter, weil die Sünde bereinigt ist. Auch wenn das in unseren Gemeinden oft uns schwerfällt, zu bekennen. Aber wenn Sünde bekannt ist und bereinigt ist, dann kann man wieder neu loslegen. Und es ist eigentlich so, dass die Gemeinde Jesu ein Ort sein sollte, wo man eben das tut. Man sagt, ich habe Mist gebaut, ich habe gesündigt oder was immer. Und dann wird Vergebung zugesprochen und dann kann man wieder neu loslegen. Petrus hatte eben gefragt und sie hat Nein gesagt. Und dann kam dieses Urteil. Ich persönlich glaube nicht, dass der Petrus das Urteil gesprochen hat, sondern dass Petrus diese prophetische Gabe hatte, auch die Zukunft zu kennen und wusste, was geschehen wird. Ich glaube nicht, dass es Petrus war, der diese Frau verurteilt hat. Aber er hat gewusst, Gott wird so und so handeln. Und er deshalb sagen konnte, das und das wird geschehen. Ja? Das ist meine Auslegung dazu. Wer Gottes Angebot ablehnt, der wird das Gericht spüren. Und dieses Gericht ging über die beiden Christen hinweg. Der Versuch, etwas im Verborgenen, oder wie es hier heißt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Ja? Ihr habt nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und einmal heißt es, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Das hat Gott sich nicht bieten lassen. Und weil eben Petrus diese Fähigkeit hatte, die Zukunft zu sehen oder zu wissen, konnte er ihm das aufs Gesicht zusagen. Wenn wir sehen, wie Gott gehandelt hat, sehen wir vor allen Dingen, und das ist, denke ich, ist wichtig, im Vers 5 und Vers 11, was es für Auswirkungen hatte auf die Gemeinde, aber vielleicht auch auf die Leute drumherum, die das irgendwie doch auch mitbekommen haben. Es kann sein, dass es nur interne eine Auswirkung hatte, aber vielleicht auch eben auf die Nichtchristen. Und zwar Vers 5 und Vers 11, da heißt es, es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Vers 11, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Diese Furcht, das ist nicht nur Angst, ich denke, das ist Ehrfurcht. Heiligkeit, vor der Heiligkeit Gottes. Und deshalb fand ich es gut, dass wir dieses Lied gesungen haben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und für mich ist das immer wieder neu auch ein Ansporn, nicht nur den Gott, mit dem wir den liebenden Vater zu sehen, sondern eben Gott in seiner Heiligkeit. Gott in seiner Herrlichkeit. Gott als einer, der gerecht ist und auch Sünde richten muss. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es heute noch vorkommt. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich habe es noch nie so erlebt. Aber, ja gut, einmal hat mir ein Mitmissionar aus England, aus Schottland erzählt. Er war bei einem Missionsvortrag und da war dann nachher die Frage, sollen wir den Missionar unterstützen oder nicht? Und dann hatte der eine Kassierer gesagt, nur über meine Leiche. 14 Tage später war er tot. Ob das was damit zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Schotte mir das erzählt hat. Aber es ist die Heiligkeit Gottes. Das ist die Heiligkeit Gottes, die einfach auch hier zu sehen ist. Und deshalb habe ich auch diesen Text gewählt, um die Heiligkeit Gottes einfach auch zu sagen und darzustellen. Ich möchte beten. Lieber Jesus Christus, wir sind geschockt, wenn wir so etwas lesen. Wir leben aus deiner Liebe, aus deiner Vergebung. Aber Herr, wir sehen auch hier die Heiligkeit Gottes. Und wir wollen auch ein Leben in Heiligung leben, das heißt dir gehörend leben. Herr, hilf uns, dass wir es schaffen, doch auch, ja, das, was wir vorgeben, dass es echt ist, dass es ehrlich ist, von Herzen ist, dass wir nicht etwas vortäuschen. Herr, du siehst unser Herz an. Die Menschen können immer nur das Äußere sehen. Ich bitte dich, dass wir immer wieder neu, auch in der Beziehung zum himmlischen Vater, uns daran erinnern, dass er heilig ist und dass du heilig bist, Herr Jesus Christus. Vielen Dank, dass du uns einfach wieder neu auch aufrichten kannst und ermutigen und ermahnen kannst. Herr, wir danken dir für dein Wort. Lass es in unserem Herzen weiterwirken. Amen.